intensivste tanzende Farben am Nachthimmel. Das ist die unglaubliche Faszination Polarlicht. Erlebnisse, die so anders sind als alles, was wir im Alltag kennen, dass man denkt, das kann überhaupt nicht wahr sein. Also ein wirklich intensives Polarlicht gehört zu den großartigsten Dingen, die man erleben kann. Wir unterhalten uns heute einmal darüber, unter welchen Bedingungen das funktionieren kann, dass man Polarlichter genau in dieser eindrucksvollen Form sieht, vor allem oben in Nordskandinavien, natürlich in der Welt nördlich des Polarkreises. Wir sprechen aber auch darüber, dass man doch das Gefühl hat, in letzter Zeit sind häufiger Polarlichter auch in Deutschland zu sehen. Woran liegt das? Und vor allem geht es natürlich dann darum, unter welchen Bedingungen kann man sie sehen? Was muss man tun, um die Chancen zu optimieren? Wir unterhalten uns ganz am Rand auch ein bisschen über Polarlichtfotografie. Aber es gibt so viele Aspekte zum Thema Polarlicht, dass uns das sicherlich hier im Podcast auch noch so manches Mal beschäftigen wird. Heute geht es vor allem um die Beobachtungschancen jetzt im Augenblick. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest. Zusammen mit Daniel Lang freue ich mich jetzt, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Polarlicht Express. Herzlich willkommen im Polarlicht-Express, zur ersten regulären Folge, wo es natürlich um das Thema geht, das uns hier in diesem Kanal am meisten bewegen wird. Es geht um Polarlichter. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest, Journalist und Fotograf aus dem Sauerland, und mir gegenüber sitzt Daniel Lang. Herzlich willkommen, Daniel.
Hallo, ich bin Daniel. Wer unsere Einführungsfolge noch nicht gehört hat, ich bin Reiseveranstalter und spezialisiert auf Finnlandreisen.
Ja, und heute soll es um Polarlichter gehen, etwas, das mich wirklich seit über 4 Jahrzehnten immer wieder fasziniert. Das ist ja eine der Dinge, an denen man sich nicht satt sehen kann, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein Virus, also große Warnung an alle, die uns jetzt zuhören. Es ist hochgefährlich, dieser Podcast-Folge weiter zu folgen, weil das extrem ansteckend ist. Da hilft also, das ist viel schlimmer als jeder Schnupfen. Wenn man das einmal hat, wird man es nie wieder los. Das Polarlichtfieber ist einfach etwas, weil dieses Erlebnis des Polarlichtes ist so komplett anders als alles, was man im Alltag sonst kennenlernt. Und wenn man da einmal von infiziert ist, wird man das nicht wieder los und muss immer wieder in den Norden und muss immer wieder die Sachen beobachten. Also das geht mir zumindest so. Wie geht's dir, Daniel, damit?
Ja, mein erstes Polarlicht, ehrlich gesagt, war nicht ganz so spektakulär. Aber ich habe es ganz früh schon gesehen. Andere müssen ja das eine oder andere Jahr warten, wo sie dann immer wieder mal hochfahren und dann vielleicht ein bisschen Pech mit Wolken hatten. Oder was halt sehr oft passiert, viele verschlafen sie einfach. Aber bei mir war es, glaube ich, das zweite Mal, wie ich oben war. Das war in Richtung Hareniwa, also auch so einer deiner Lieblingsecken, wo wir mit unserer Firma oben waren, weil wir schauen uns ja immer alles regelmäßig selbst an. Da war die komplette Truppe mit dabei. Und da sind wir einfach nur mit einem ganz normalen Bus dann vom Flughafen nach Hareniwa gefahren. Und da schon aus dem Fenster raus konnte ich dann meine ersten Nordlichter sehen. Also nicht so irgendwie großartig vorbereitet mit einer Führung oder Ähnlichem, sondern da waren sie so immens stark, dass man es einfach so durch die senkrechten Fenster auch wunderbar sehen konnte. Da hatte ich wirklich sehr viel Glück dabei. Es muss 2002 oder 2003 gewesen sein. Ja, und dann auch fast jedes Jahr, dass man sie dann oder dass ich sie auch sehen durfte. Meistens auch bei 3-4 Nächten, wenn ich nur oben war. Also so ist meine durchschnittliche Zeit, wenn ich hochreise. Also nicht so wie bei dir, da ist ja der Durchschnitt eher ja mindestens eine Woche. Aber ich versuche halt den verlängerten Wochenende dann möglichst viel auch immer mitzunehmen und hat echt sehr, sehr oft viel Glück und einfach so mal rausgehen nach der Sauna und auf einmal erscheint es über einem, das ist absolut ein magischer Moment. Aber es ist nicht immer so, dass man die direkt auch sehen kann. Oftmals sind sie da, aber mit bloßem Auge werden sie nicht wahrgenommen. Wie erkennst du die Polarlichter als erstes? Also wenn man sie jetzt mit eigenen Augen noch gar nicht sehen kann. Ne?
Ja, da hilft mir tatsächlich in jüngerer Zeit dann das Handy weiter. Ich glaube, das muss man erstmal erklären, warum das überhaupt so ist, denn das führt oft zu einer kleinen Enttäuschung bei den Leuten, die sagen dann, ja, da soll jetzt ein Polarlicht sein, ich sehe aber gar nichts. Das liegt nicht an den Polarlichtern, das muss man ganz klar sagen. Die sind immer da, die sind immer bunt oder immer mehr. Also wenn ein Polarlicht, Anregung überhaupt da ist, dann ist ein Polarlicht auch zu sehen und es ist auch immer bunt. Aber mit bloßem Auge sieht man das halt so nicht unbedingt. Und das liegt an unseren Augen. Die haben so eine Art Nachtsichtmodus. Da sind ja auf der Netzhaut verschiedene Sinneszellen. Und wenn das Licht zu schwach ist, dann wird sozusagen das Nachtsichtgerät in unserem Augen eingeschaltet, ganz biologisch. Und das ist eben eine Schwarz-Weiß-Ansicht, wie bei einem technischen Nachtsichtgerät auch. Und dann sieht man halt einfach nur irgendwie so einen grauen Schemenschimmer. Das könnte auch eine Wolke sein. Das könnte ein Kondensstreifen sein. Weiß man gar nicht genau, was ist denn das eigentlich? Wenn man dann das Handy draufhält, die Handykameras, die haben ja immer auf jeden Fall Farbe aktiviert. Und es sei denn, man hat sein Handy bewusst auf Schwarz-Weiß-Fotografie gestellt. Das hilft natürlich nicht, aber ein normales Handy einfach draufhalten, mal gucken. Das gibt dann zwar kein scharfes Bild, aber es zeigt einem, dass da Farbe drin ist. Meistens grün, kann aber auch rot, es kann violett sein. Und so ein schwaches Polarlicht ist aber meistens erstmal grün. Und wenn das Handy was Grünes anzeigt, dann weiß man, aha, da ist ein Polarlicht. Da lohnt es sich jetzt mal, die Kamera aufzustellen oder mal zu warten. Denn oft werden die Polarlichter dann stärker. Und wenn sie stärker werden, kommt irgendwann der Moment, wo man das auch mit dem bloßen Auge bunt sieht. Wann dieser Moment kommt, das ist total unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Das hängt nämlich ein bisschen von dem Mischungsverhältnis dieser verschiedenen Sinneszellen auf der Netzhaut ab. Das ist zum Beispiel so, dass Frauen in der Regel früher die Farben erkennen können als Männer. Und je älter man wird, desto später tauchen die Farben auf. Also so Leute mit grauem Bart wie ich, die haben halt da so ein bisschen schlechtere Karten als junge Frauen. Die sehen das halt sehr viel schneller und besser. Und aber irgendwann, wenn die Stärke, die Leuchtkraft der Polarlichter zunimmt, dann sieht auch jeder die Polarlichter so farbintensiv. Aber das Schöne ist halt wirklich heute, dass wir über das Handy eben sofort schon merken können, da baut sich was auf. Und das erhöht unglaublich die Trefferquote. Wir haben früher, als wir noch keine Handys dabei haben, als wir noch auf Film fotografiert haben, da haben wir ganz viele Polarlichter verpasst, weil wir einfach nicht mitgekriegt haben, da ist was im Anmarsch. Und wenn es dann einmal dolle da ist, kann das ja nach ein paar Minuten schon wieder weg sein. Da hat man also ganz häufig Dinge verpasst. Jetzt durch die Handys prüft man einfach mal mit dem Handy den Himmel, merkt, oh, da baut sich was auf. Und dann kriegt man es auch wirklich mit. Also das ist ein Riesenvorteil, immer so einen Polarlichtdetektor dabei zu haben.
Ja, da wollte ich aber gleich mit einhaken. Jetzt hast du gesagt, wie du es heute siehst, aber kannst du dich auch noch dran erinnern, wie das erste Mal war, wie du wirklich gemerkt hast, ups, da ist es wirklich, also da ist das, wovon ich schon gehört habe, oder das ist das, wovon mir vielleicht Jahre erzählt hat. Jetzt ist es leibhaftig vor mir erschienen. Weißt du noch, welcher Moment das war?
Ja, das weiß ich ganz genau. Wir saßen bei Jari am Tisch und er kann unheimlich gut kochen. Er hat ein super leckeres Essen auf dem Tisch stehen, raucht aber ab und zu. So, dann zwischen den Gängen, er hatte mehrere Gänge gekocht, ging er raus, kam wieder rein, Polarlicht. Ich so, das ist ein leckeres Essen. Ja, jetzt aber Polarlicht, raus. Ja, dann bin ich raus und dann hat das mir gezeigt, dass da ein Polarlicht ist. Es war ein riesengrüner Bogen über den ganzen Himmel, der dann so langsam in Rot überging. Eigentlich würde ich heute sagen, ach, naja, gut, das ist so ein durchschnittliches Polarlicht, das mich nicht mehr unbedingt von den Socken reißt. Aber damals war ich total begeistert. Er war auch glücklich, dass er es mitgekriegt hat. Also, siehst du mal, Rauchen ist eine gute Sache. Dann sieht man ab und zu auch mal ein Polarlicht. Aber wie gesagt, heute braucht man nicht mehr die Zigarette, da reicht das Handy, um Polarlicht zu entdecken.
Ja, ich glaube, heute raucht er auch gar nicht mehr, der Jari. Aber war das erste Jahr jetzt dann auch, wie du oben warst? Oder hast du da auch ein, zwei Jahre gebraucht, dass du nach Lappland reisen musstest?
Das war das zweite Jahr in Lappland. Also im ersten Jahr in Lappland und vor allem auch in der Zeit in Norwegen habe ich das immer irgendwie verpasst. Also dann hieß es dann, ich bin dann auf der Hurtigruten gefahren, dann hieß es morgens, ja, haben Sie übrigens letzte Nacht die Polarlichter gesehen? Nö. Ich hatte meistens, damals hatte ich auch so einen relativ schmalen Geldbeutel. Da bin ich immer mit diesen alten Schiffen, die hatten noch Kabinen ohne Dusche und WC unter der Wasserlinie. Das war immer meine Kabine, keine Chance rauszugucken, keine Durchsagen, wie das heute ist. Und heute sind ja überall Lautsprecher und man kann dann auf jedem Schiff sich immer ansagen lassen, wenn die Brücke oben Polarlichter sieht, hallo, Polarlichtalarm raus. Das gab es damals alles nicht, war man selber zuständig und das hat nie geklappt. Also die Jahre in Norwegen, völlige Fehlanzeige, was nicht an Norwegen und nicht an den Polarlichtern liegt, sondern einfach daran, dass ich gar nicht wusste, worauf ich achten muss. Und dann im zweiten Jahr in Lappland, da war dann dieses erste Erlebnis und ja, dann hat es mich sofort gepackt und seitdem kam dann so manche Nacht dazu.
Also vorher warst du noch gar nicht so auf Nordlichtfotografie spezialisiert, logischerweise, wenn du es vorher noch nie gesehen hast, aber du hattest schon die Fotografie im Blut praktisch oder hast schon damit lange davor begonnen.
Ja, also ich war damals auch schon als Berufsfotograf unterwegs, habe Reportagen gemacht über Norwegen, eben unter anderem auch über die Postschiffe, über Hurtigruten, was mich ja, die Postschifflinie, heute gibt es ja zwei, Hurtigruten und Havila, die mich nach wie vor auch immer wieder beschäftigen. Da spielte das Polarlicht aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so die große Rolle. Ja, das war so eine kleine Zugabe, aber in der Regel guckte man auf die tolle Landschaft. Das war dann das Wichtigste, was ich da zu fotografieren hatte und was auch meine Kunden von damals dann sehen wollten. Man muss sich ja darüber im Klaren sein, dass das war damals in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Mein Gott, das klingt irgendwie ganz furchtbar. Jedenfalls damals waren bei weitem noch nicht so viele Polarlichtaufnahmen zu sehen. Man hat gar nicht so viel Polarlichter fotografiert und die Aufnahmen, die ich kannte damals, ja, die zeigten irgendwie so grüne Schmiere irgendwie am Himmel. Ja, so eine grüne Wolke, okay, dachte ich mir, ja, irgendwann wirst du das wohl auch mal fotografieren. Aber das war nicht wirklich wichtig. Ich erinnere mich noch, als ich das erste nicht grüne Polarlicht auf einem Foto gesehen habe, also durchaus bevor ich das erste echte Polarlicht gesehen habe. Das war bei einer der ersten, das muss eigentlich bei der ersten Tour durch Lappland gewesen sein. Damals in Utsjoki habe ich in einem kleinen Café angehalten, das es damals da noch gab. Und ich glaube, das gibt es sogar heute noch, so wirklich direkt an der Straße dann Richtung Innerries, ein kleines Café. Und da waren ein paar Fotos an der Wand, die irgendein lokaler Fotograf dort aufgenommen hat. Und auf einem, sagen wir, eine kleine Hütte, so ein Möcki, und da drüber ein intensiv rotes Polarlicht. So ein Foto hatte ich noch nie gesehen. Das hat mich damals unheimlich geflasht und dachte ich, ja, okay, das ist spannend. Also sowas würde ich eigentlich auch schon mal gerne fotografieren. Das war für mich dann irgendwie hochspannend und wichtig. Mensch, so ein rotes Polarlicht, das will ich mal haben. Also das hat eigentlich erst so die Aufmerksamkeit bei mir überhaupt auf dieses Phänomen Polarlicht gelenkt. Und Jari hat mir dann das erste gezeigt ein Jahr später. Also so hat das angefangen bei mir mit den Polarlichtern.
Ja, es ist ja keine Erscheinung, die erst jetzt aufgetreten ist. Also wir, ja, da war ich noch in Kinderschuhen, aber Finn Turing hat die Reisen schon Anfang der 80er Jahre angeboten. Aber da hat sich noch keiner für Winter in Lappland wirklich interessiert. Wer geht denn da unbedingt in so eine extreme Kälte? Das konnte sich eigentlich keiner vorstellen. Warum auch? Ne? Also es gibt so wunderschöne warme Länder. Warum soll ich im Winter unbedingt in die extreme Kälte fliegen, reisen? Kalt kann ich zu Hause auch haben, so war die Einstellung damals zumindest. Das hat sich dann aber doch in den letzten Jahren rapide geändert und jetzt ist ein richtiger Nordlicht-Hype ja schon fast ausgebrochen. Also wir hatten ja 2024, glaube ich, hat es angefangen, dass wir das erste Mal hier in Deutschland die richtig stark sehen konnten. Und diesen Winter war es ja noch extremer. Kannst du uns das ein bisschen erklären, mit was das zusammenhängt, dass wir die plötzlich auch in Deutschland sehen konnten?
Also das ist eigentlich gar nicht so neu, wie man den Eindruck hat. Denn Polarlichterlebnisse, die werden eigentlich schon, solange es Geschichtsaufzeichnungen gibt, wird das berichtet. Das gab es in Rom zu sehen. Das gibt es sogar schon in alten babylonischen Texten, wird von Polarlichtern berichtet. Es gibt immer wieder Phasen, in denen die Polarlichtaktivität so gewaltig ist, dass es eben nicht auf den Norden beschränkt ist. Das heißt aber immer gleichzeitig, wenn man hier bei uns was sieht, dann ist in der Regel, wenn nicht gerade die Mitternachtssonne scheint oben im Norden, dann ist da oben im Norden noch viel mehr zu sehen als hier. Das hat letztlich mit der Sonne zu tun. Das Polarlicht geht ja auf den sogenannten Sonnenwind zurück. Also da gibt es auf der Sonne Explosionen, Protuberanzen. Und immer dann, wenn die Sonne besonders viele Sonnenflecken ist, dann gibt es da auch viele Explosionen. Und diese Explosionen pusten irgendwelche Wolken ins Weltall von geladenen Elementarteilchen. Die Erde kann dann in eine solche Wolke hineingeraten. Da gibt es einen ziemlich komplexen physikalischen Vorgang, bei dem eine Plasma eine Rolle spielt, das Erdmagnetfeld spielt eine Rolle. Und dann kommt es eben dazu, dass ein Teil dieser Elementarteilchen auf die Gase der Erdatmosphäre treffen und die zum Leuchten bringen. Also das ist der Vorgang, was wir da sehen, ist also ein Leuchten der Gase der Erdatmosphäre, Sauerstoff, Stickstoff sind da vor allem diejenigen, die da wichtig sind. Und dann kann das, und je nachdem, wie intensiv das leuchtet, je nachdem, wie intensiv diese Anregung, wie man das nennt, ist, also je nachdem, wie viele von diesen Elementarteilchen da ankommen, desto heller wird das Ganze und desto breiter wird auch das Gebiet, in dem das Ganze passiert. In der Regel ist das ein Gürtel, der den magnetischen Nordpol, also nicht den geografischen, sondern den magnetischen Nordpol, der ist ja irgendwo da so im Norden Kanadas auf einer Insel, der den umgibt, und dieser Polarlichtgürtel, der führt in Europa von Island über Tromsø in Norwegen, Kiruna, Kirkenes, Murmansk, also so kann man sich das vorstellen, da ist so die Mittellinie, also nicht direkt am Pol, sondern in diesem Gürtel, da ist immer die Aktivität am größten, und wenn eben sehr viel Anregung da ist, dann wird der Gürtel immer breiter und immer breiter und immer breiter, und wenn er breit genug ist, dann reicht er bis nach Deutschland oder bis nach Rom oder bis nach Babylon, und ja, dann geht halt richtig die Show ab. Aber das heißt immer, da oben ist auch etwas, wie gesagt, es sei denn, die Mitternachtssonne scheint. Dann ist es da oben hell und wir sehen hier nur hier unten was. Das ist, war zum Beispiel im Mai 2023, war es mal so. Da hatten wir hier fantastische Polarlichter und die oben in Lappland haben nichts gesehen, weil im Mai ist es da einfach taghell in der Nacht. Da ist nichts mit Polarlicht. Ja, also, und da gibt es eben bestimmte Zyklen der Sonne, wann die halt besonders aktiv ist. Und einen so einen Zyklus haben wir gerade. Ja, und es gibt verschiedene Rhythmen, die dann eine Rolle spielen, ein 11-Jahres-Zyklus, ein 70-Jahre-Zyklus und sehr komplizierter physikalischer Prozess, der halt dazu führt, dass es gelegentlich eine Phasen gibt, in denen das Polarlicht nicht nur oben in Lappland besonders häufig und intensiv zu sehen ist, sondern auch bei uns. Wer sich noch etwas mehr für die physikalischen Hintergründe interessiert, also für den genauen Vorgang dort, dem empfehle ich eine Podcast-Folge aus der Serie Kap ist kompakt. Das ist eine Videopodcast, den ich im letzten Jahr mal aufgenommen habe zu dem Thema. Ich verlinke das mal unten in den Shownotes. Und obwohl es also schon immer wieder in unseren Breiten zu sehen war, haben wir natürlich irgendwie das Gefühl, dass es in den letzten Jahren häufiger vorgekommen ist. Und ich glaube, da kommt ein zweiter Faktor dazu, den wir vorhin schon mal besprochen haben. Es reicht ja nicht, dass das Polarlicht irgendwie so schwach am Himmel da ist. Man muss es ja auch mitkriegen, dass es da ist. Und meistens ist das später in der Nacht, so um Mitternacht, 1 Uhr nachts. Das sind ja so die Momente, wo man hier die besten Polarlichterlebnisse in Deutschland hat. Da liegen die meisten Leute im Bett. Und das Spannende ist halt jetzt, durch die neue Technik, durch Medien, die uns sagen, Mensch, nächste Nacht, da könnte was kommen, guck doch mal, da gucken viel mehr Leute. Also die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere, ja auch durch die Fotos. Ich habe ja eben schon gesagt, früher waren längst nicht so viele Polarlichtfotos da, da gab es kein so großes Interesse. Da hat das nicht in der Zeitung gestanden, es kam nicht im Fernsehen, man hat halt einfach nicht drauf geguckt. Da musste im Nachhinein, hieß dann, ja, da war jetzt so ein Phänomen, aha, okay, Polarlicht letzte Nacht, naja, okay, habe ich nicht gesehen, habe gepennt. Also die Aufmerksamkeit ist sehr, sehr viel höher, und das ist natürlich so ein sich selbst verstärkender Prozess, und ich glaube, vor allem daran liegt das, dass man jetzt in den letzten Jahren das Gefühl hat, dass das viel häufiger vorkommt als früher.
Also ich fand es halt besonders lustig, diesen Winter, wie es eben hierzulande dann aufgetreten ist. Also ich hatte es in der Farbpracht in Lappland selbst zweimal vielleicht erlebt, also wie so intensives Rot, wie wir hier hatten, und Orange auch. Es haben, glaube ich, ungelogen 99% aller Deutschen, glaube ich, verschlafen am Ende, dass es hier wirklich war. Wir sind aber alle ein bisschen sensibilisiert jetzt, die Kollegen untereinander, also in unserer Chatgruppe, haben wir uns dann gegenseitig zugeschrieben. Also das war eine Kollegin von mir ein bisschen südlicher von Hannover, die dann als erstes reingeschrieben hatte. Und dann hatte ich auch noch mal kurz rausgeguckt beim Fenster, und da waren sie wirklich. Also das war phänomenal. Ich konnte echt meinen Augen nicht glauben. Bin dann auch rausgegangen und habe halt wirklich nur mit einem normalen Handy dann ziemlich schöne Fotos gemacht da in Celle, was ja auch nicht frei von künstlichem Licht ist. Und es war sonst aber niemand unterwegs. Also ich hatte nur einen einzigen getroffen, der dann mit seinem Hund spazieren gegangen ist, aber nicht um Polarlichter zu sehen, sondern einfach nur, weil der Hund raus musste. Dann musste ich dann erstmal sagen, guck mal nach oben, hast du das schon mal gesehen? Ach, oh, wow. Aber das war echt ein riesentolles Erlebnis, und da habe ich auch muss ich ehrlich sagen, meine besten Polarlichtfotos zu der Zeit auch gemacht nachher. Und weil das ja kaum jemand sonst wirklich auf dem Schirm hatte, gab es auch gar nicht so viele. Die hatten dann von der Zürcher Zeitung aufgerufen, ob denn irgendjemand tolle Fotos gemacht hätte. Habe ich meine eingereicht, war dann flugs auf der Titelseite am nächsten Tag. Das war ganz lustig. Also so weit kann man auch mit Handyfotos dann kommen.
Ja, also die Handys sind inzwischen so gut, dass man damit durchaus ganz brauchbare Polarlichtbilder machen kann. Also zumindest, wenn man weiß, wie man ein Polarlichtbild macht. Also das, ich sage ja sowieso immer, wichtiger ist der Fotograf, der das aufnimmt, als derjenige, als die Technik. Also das passt dann schon. Und wichtig ist eben auch, dass es hell genug ist. Und bei diesem 11-Jahres-Zyklus, also 11 Jahre, hat man eben dann auch die nötige Leuchtkraft, die Intensität, dass eben auch mit dem Handy gute Bilder entstehen.
Ja, das kannst du ja gleich im Detail noch mal ein bisschen erklären, diesen 11 Jahre Zyklus. Ich glaube, das kennen ja die ein oder anderen Zuhörer auch schon. Also das ist was man immer wieder mal hört jetzt. Viele haben ja Sorge, dass wir jetzt schon auf dem absteigenden Ast sind sozusagen, dass es weniger wird. Muss man wirklich befürchten, dass man in den nächsten Jahren jetzt keine Nordlichter mehr sehen kann?
Nein, das muss man absolut nicht befürchten. Tatsächlich ist es so, dass wir langsam geht dieser 11-Jahres-Zyklus wieder zurück. Aber es gibt, wie gesagt, darüber hin noch einen anderen Zyklus, der 70, 80 Jahre ungefähr beträgt. Da sind wir auf einem Maximum und diese besonderen Ereignisse treten halt dann auf, wenn beide Maxima aufeinandertreffen. Das heißt, wir haben auch die nächsten Jahre noch hervorragende Möglichkeiten. Und das heißt ja auch nicht, dass, wenn jetzt dieser 11-Jahres-Rhythmus langsam wieder ein bisschen nach unten geht, dann heißt das ja nicht, dass man kein Polarlicht hat. Es das heißt einfach nur, dass die Chance in Deutschland ein bisschen kleiner wird. Es das heißt, dass die Ereignisse als solches vielleicht etwas kürzer sind, etwas seltener. Aber die wirkliche Intensität der Ereignisse, wenn es denn optimal passt, das kann auch genauso genau in der Talsohle des 11-Jahres-Rhythmuses sein. Da muss einfach nur die Erde in eine intensive Wolke von solchen Elementarteilchen hineinrauschen und dann funktioniert das auch. Also die Möglichkeit ist genauso gegeben. Auch jedes Jahr, sobald es dunkel genug ist, ist die Chance auf Polarlichter gegeben, ganz egal, wie der Rhythmus eingestellt ist. Es ist halt einfach nur, die Wahrscheinlichkeit ist etwas höher, dass es jede Nacht etwas gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist etwas höher, dass es weiter im Süden etwas zu sehen gibt. Aber grundsätzlich vorhanden ist es immer das Phänomen, mal mehr, mal weniger, mal eben sichtbar, mal nur messbar. Aber wir werden auch in den nächsten Jahren immer gerade wenn man eben genau auf diesem von mir eben beschriebenen Polarlichtgürtel, wenn man sich da aufhält, dann wird man eigentlich da ein bisschen Zeit hat und vor allem klaren Himmel hat, das ist ganz wichtig, dann wird man da gute Chancen haben, auch Polarlichter in den nächsten Jahren zu sehen.
Wie weit im Voraus kannst du das persönlich vorhersagen? Das wird eine gute Nacht oder das ist jetzt vielleicht eher nicht lohnenswert, dass man überhaupt einen Fuß vor die Tür setzt? Ist das dann eine Woche oder 2 Wochen oder ist das wirklich nur ein Tag davor, dass du dann einigermaßen zuverlässig sagen kannst, das wird eine bombastische Nacht werden?
Also, ich bin immer schon ganz froh, wenn ich das eine Stunde vorher weiß. Also, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Also, eine Woche vorher ist völlige Kaffeesatzleserei. Das sind reine statistische Werte, die man da zugrunde legen kann. Wie gesagt, es geht los mit einer Explosion auf der Sonne. Dann rauschen diese Elementarteilchen los. Und erst wenn ein Astronom eine solche Explosion beobachtet hat, dann muss er gucken, in welche Richtung bewegt sich diese Wolke. Und da muss man eben ein bisschen kalkulieren, wie ist denn das? Die Wolke geht in die eine Richtung, die Erde kommt aus einer anderen Richtung, treffen die sich zufällig irgendwie im Weltall? Und dann, also das ist, muss ich das so vorstellen, man schießt mit der Pistole in der einen Richtung und im 90-Grad-Winkel dazu schießt ein anderer mit dem Gewehr und wenn die beiden Kugeln sich treffen, dann gibt es Polarlichter, so ungefähr ist das. Nur, dass eben relativ häufig geschossen wird und dadurch knallt es auch irgendwann und die beiden Kugeln treffen mal aneinander. Aber dann, das zeigt dann, wie schwer das ist, das zu berechnen. Also die ganze Rechnerei ist extremst, extremst schwierig. Ich mache das so, dass ich eigentlich die langfristige Prognose mir gar nicht anschaue. 3 Tage im Vorhinein kann man so ungefähr mal sagen. Also das dauert ungefähr 3 bis 4 Tage, bis so eine Wolke von der Sonne bei der Erde auf der Höhe der Erdbahn angekommen ist. Also alles, was länger als 3 Tage im Vorhinein ist, kann man völlig vergessen. 3 Tage im Vorhinein kann man sagen, ja, naja, okay, jetzt kann ich ungefähr mal abschätzen, das könnte was werden. Aber erst am Abend selber, dann gucke ich in erster Linie mal aufs Wetter, denn das ist immer der limitierende Faktor. Wenn Wolken da sind, wird es halt nichts. Und wenn also man gehört hat, ja, da ist also eine Wolke im Anmarsch von diesen Elementarteilchen und es sind keine anderen Wolken da, auch in der Erdatmosphäre, dann sage ich so, jetzt müssen wir mal rausgucken. Und oder vielleicht auch auf eine App gucken, denn da gibt es eigentlich recht gute Vorhersage-Apps, die mit einem Satelliten arbeiten. Es gibt einen Satelliten, der sich nur damit beschäftigt, zu gucken, ob da solche magnetischen Stürme, wie das heißt, solche Sonnenwindstürme da sind. Da geht es eigentlich, der ist jetzt nicht ein Satellit für Polarlichtbeobachter. Der Satellit soll eigentlich gucken, ob da irgendwelche Gefahren für Flugzeuge bestehen, die den Pol überfliegen. Und ob da vielleicht der Funk zusammenbricht, ob da vielleicht die Strahlenbelastung zu hoch ist. Das sind ja alles Dinge, die passieren können bei sehr starken magnetischen Stürmen da oben in der Erdatmosphäre. Und diese Daten kann man aber eben auch für die Polarlichtvorhersage nutzen. Auf den gucke ich dann, wenn ich da sage, naja gut, das sieht jetzt ganz gut da aus auf diesem Satelliten. Da ist über Sibirien schon ein bisschen Polarlicht zu sehen. Dann denke ich mir, ja gut, jetzt dreht sich die Erde ja so ein bisschen unter dem Polarlicht hindurch und dann kommt auch irgendwann Lappland in diesen Bereich des Polarlichtes hinein. Also jetzt lohnt es sich mal rauszugehen. Das ist aber wirklich eine Sache, eine Stunde, zwei Stunden im Vorhinein. Da fühle ich mich dann relativ sicher mit der Vorhersage. Aber man muss es immer im Auge behalten. Und eine langfristige Vorhersage, da habe ich, also das ist wirklich nur eine statistische Geschichte, dass man sagt, ja, also, boah, wenn so die Sonnenflecken sind, dann könnte ja vielleicht, aber man kann auch eine Glaskugel nehmen oder die Teeblätter in der Teetasse angucken. Das ist, glaube ich, ungefähr genauso aussagekräftig.
Ja. Wobei ich sagen muss, Wolken sind natürlich einschränkend irgendwo, aber ich habe auch schon schöne Wolken davor gesehen und wo sie dann durchgeschienen haben. Also das ist auch nochmal ein gigantisch schöner Moment. Natürlich müssen die dann eine gewisse Stärke haben, die Polarlichter auch, dass sie ein bisschen durch die Wolken durchscheinen können. Dasselbe ist ja, wo viele dann auch sagen, da kann ich ja unmöglich reisen, weil dann ist ja Vollmond während der Zeit, da kann man doch keine Polarlichter sehen, ist ja viel zu hell. Was würdest du denen entgegnen, die darauf dann ihre Reiseplanungen abstellen, auf die Mondzeiten praktisch?
Also wer ein ganz, 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 ganz schwaches Polarlicht unbedingt sehen will, der kann das vielleicht mal bedenken. Wer aber ein Foto machen will, dem kann ich nur sagen, fahr bloß zum Vollmond. Das ist viel, viel besser. Es gibt eine ganz alte Fotoregel, die heißt, Vordergrund macht Bild gesund. Und ein richtig schickes Foto, das zeigt eben nicht nur das Polarlicht, das zeigt auch die Landschaft darunter. Und damit man die sieht auf dem Bild, braucht die ein bisschen Licht. Und da ist einfach der Mond eine super Sache. Ich fotografiere unheimlich gerne bei starkem Mond, Vollmond oder zumindest, also das finde ich persönlich eigentlich die viel attraktivere Zeit, weil man dann in Lappland durch den vielen Schnee auch relativ gut sehen kann. Und meist ist ja die Luft in Lappland so extrem klar, dass man auch direkt um den leuchtenden Vollmond herum das Polarlicht 1A sehen kann. Das ist also nicht wie bei uns in Deutschland, wo ständig Dunst und Luftverschmutzung und sowas da ist, was denn dann das Mondlicht auf so eine Dunstglocke über einer Stadt scheint. Klar, dann leuchtet die ganze Dunstglocke auf und man sieht keine Sterne und nichts mehr. Das ist in Lappland ja komplett anders. Wir haben eine unglaublich trockene, eine klare Luft und da geht das Mondlicht gerade durch, bescheint schön unten unsere Landschaft und nimmt eigentlich ganz, ganz wenig weg von dem Polarlichterlebnis. Also ich persönlich zumindest finde einfach das Polarlicht in der Vollmondnacht noch mal attraktiver, weil es halt mir dann so toll, weil der Vollmond dann mir eben toll die Landschaft zeigt. Und ich habe so manches Bild, wo man eben den Vollmond sieht und da drumherum das Polarlicht tanzt. Also das finde ich, ist einfach mit das Beste.
Naja, das Schöne dran ist dann halt auch, dass man richtig tolle Porträtaufnahmen machen kann. Also das wären die schönsten Erinnerungsfotos dann auch, wenn man so eine kleine Reisegruppe hat und die dann in den Vollmond guckt und dahinter tanzt das Polarlicht. Also das ist ja das perfekte Setting, was man nur haben kann. Da muss man gar keine Beleuchtung oder irgendwas aufbauen, was man eh nicht machen würde bei Polarlichtfotografie. Aber der Mond macht da ja, ein richtig schönes Studiolicht eigentlich manchmal auch. Sogar war es zumindest dieses Jahr.
Ja, ganz genau. Und das funktioniert nur mit Mondlicht. Also man braucht nicht zu glauben, man könnte ein Selfie mit Polarlicht aufnehmen, wenn der Mond nicht da ist. Also der hilft schon eigentlich weiter.
Da verbinde ich ja auch damit noch eine andere Frage. Wie wichtig ist es eigentlich, dass es extrem kalt ist, um Nordlichter zu sehen. Hat das irgendeinen Einfluss oder denke ich mir das nur? Weil es war ein Trigger, wenn es noch eine extreme Kälte war, dass ich Polarlichter gesehen habe. Natürlich, wenn du eine Wolkendecke hast, dann ist es von vornherein meistens nicht so kalt. Das ist ein Grund. Aber gibt es noch andere Gründe, die damit mit der Temperatur zusammenhängen?
Ja, das ist, geht schon um die Luft dabei so ein bisschen. Also je kälter es ist, desto klarer in der Regel die Luft. Also es ist weniger Feuchtigkeit in der Luft drin und Luftfeuchtigkeit in Form von einem leichten Dunst nimmt einem natürlich so ein bisschen die Klarheit des Polarlichtes und kann eben auch, wenn sehr viel Feuchtigkeit in der Luft ist, kann halt das Mondlicht dann störend sein. Das ist aber wirklich ein winziger Effekt. Also ja, wenn es sehr kalt ist, kann es alles nochmal ein bisschen eindrucksvoller sein. Aber das ist also jetzt nicht ein zwingender Grund, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt gucken, dass ich bei 50 Grad minus da oben unterwegs bin. Wenn ich nochmal an diese Nacht aus dem Mai 2023 erinnere, von der ich eben gesprochen habe, als wir hier in Deutschland wirklich fantastische Polarlichter hatten und oder jetzt eben auch in diesem Jahr. Das sind Nächte, die ich persönlich jetzt zu meinen eindrucksvollsten Polarlichtnächten zähle und da stand ich im Hemd draußen. Da hatte ich noch nicht meine Jacke an. Also gerade dieser Mainacht, das war eine laue Mainacht. Da musste man nicht eine dicke Jacke anziehen und trotzdem war es super polarlicht zu sehen. Also da sind andere Faktoren sehr, sehr, sehr viel wichtiger. Das ist ein kleiner Faktor, der vielleicht einen ganz kleinen Tick noch brillantere Polarlichter bringt, aber der nicht wirklich wichtig ist, meiner Meinung nach.
Welche Orte sind so deine Lieblingsorte für die Polarlichtfotografie? Gibt es da welche oder ist das eher jetzt mit Menschen in Verbindung, die du halt kennengelernt hast? Oder gibt es wirklich für Nordlichtfotografie auch ja, Orte, die einfach viel, viel besser sind als andere? Kannst du da irgendwas hervorheben?
Also, ich habe ja eben schon einen Spruch aus der Fotografie gesagt. Der heißt, Vordergrund macht Bild gesund. Und bei mir geht es immer um Fotografie. Zum Beobachten ist es eigentlich relativ schnurz. Da braucht man halt wirklich einen relativ klaren Himmel. Klar, durch Wolken, durch Polarlichter zu sehen, ist auch immer schön. Wobei, Thema Wolken fällt mir gerade auf. Als du vorhin danach gefragt hast, bin ich dann, glaube ich, so ein bisschen vom Thema abgedriftet. Deswegen kleiner Nachtrag dazu noch. Ja, es ist natürlich auch super schön, Polarlicht durch eine Wolkenlücke durchzubeobachten. Das macht eigentlich ganz besonders viel Spaß und gibt ganz besonders eindrucksvolle Bilder. Aber man muss halt zusätzlich dazu, dass das Polarlicht gut sein muss, auch noch das Glück haben, dass es mit der Wolkenlücke genau passt. Das erhöht so ein bisschen den Einsatz und das ist dann eher so der Sechser im Lotto, wenn das mal richtig gut ausschaut. Aber klar, wenn man das Glück hat, ist es richtig gut. Deswegen Wolken, wenn Lücken da sind, durchaus eine Möglichkeit, Polarlicht zu sehen und tolle Fotos zu machen. Aber wenn der Himmel halt komplett klar ist, ist die Chance, was zu sehen, natürlich einfach höher, weil nirgends, weil dann egal ist, wo das Polarlicht auftaucht, nirgends wird es durch Wolken verdeckt. Das eben so viel zum Thema Wolken. Aber zurück zu den Orten. Wenn man in einer Gegend ist, wo relativ wenig Dunst und Wolken in der Regel sind im Winter, dann ist es grundsätzlich erstmal besser. Bedeutet, wenn es nur ums Beobachten von Polarlicht geht, würde ich halt immer Lappland, Finnisch Lappland insbesondere, mit kontinentalem Klima vorziehen der Küste. Also viele fahren ja an die norwegische Küste. Da hat man aber maritimes Klima. Maritimes Klima bedeutet immer automatisch eine höhere Luftfeuchtigkeit. Das bedeutet, dass sich eben auch gerade in den norwegischen Fjorden lokale Wolken- oder Nebelfelder bilden können, die einem dann vielleicht die Polarlichter verstellen. Also insofern ist immer da ist ein kontinentales, trockeneres Klima einmal grundsätzlich die bessere Wahl. Und der zweite Punkt ist eben dieses Vordergrund macht bildgesund, dass man sich eine Gegend sucht, wo man auch entsprechend schöne Vordergründe hat. Zum Beispiel den Pallas-Nationalpark in Nordfinnland. Da hat man relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass lange Zeit im Winter die Bäume noch tief verschneit sind. Das gibt einen schicken Vordergrund. Natürlich ist auch die norwegische Küste ein toller Vordergrund, denn was man in Lappland in der Regel nicht hat, das ist ja offenes Wasser. Das hat man natürlich in Norwegen, da spiegelt sich dann das Polarlicht, der Himmel vielleicht im offenen Wasser. Super Motive, aber eben um den Preis, dass da vielleicht etwas weniger Polarlicht zu sehen ist, weil mehr Wolken da sind. Da muss man so ein bisschen abwägen. Deswegen fahren, also sehr viele fahren halt nach Tromsø zum Polarlicht anschauen und Polarlicht fotografieren, weil da eben dieser Polarlichtgürtel auf das europäische Festland trifft. Dadurch bedingt die Wahrscheinlichkeit auf diesen Breitengraden sehr hoch ist. Gleichzeitig eben spektakuläre Landschaft, offenes Wasser, aber eben um den Preis von mehr Wolken. Ich persönlich fahre deshalb lieber nach Lappland, weil ich da eben noch mehr Polarlichter sehe durch das trockenere kontinentale Klima und suche mir dann eben entsprechende Vordergründe wie die Pallasberge mit den verschneiten Bäumen oder Kilpisjärvi, den magischen Berg da, diesen Tafelberg, oder eben auch am Inari-See gibt es wunderbare Szenerien, die man da hervorragend als Vordergrund nutzen kann. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Ich versuche nur immer, möglichst von den großen Orten ein bisschen wegzukommen. Also Rovaniemi zum Beispiel oder die Skigebiete wie Levi oder Ruka. Da versuche ich mal ein paar Kilometer zwischen mich und die beleuchteten Skipisten zu bringen, damit das Kunstlicht mir nicht irgendwie da die Aufnahmen verhagelt. Aber ansonsten, ja, also so genau den Einordnung, ich sage, das ist der ultimative Platz, da muss man unbedingt mal hingehen zum Polarlicht gucken. Nö, irgendwo in Lappland, da ist man schon richtig.
Dann alles, was so über den Polarkreis geht, da gibt es ja verschiedenste Zielgebiete, wo man dann hinreisen kann. Aber weil du auch von das Wasser angesprochen hast, das kann man auch wunderbar im Herbst ja haben. Also selbst in Finnisch Lappland, wenn man an den Inari-See geht oder auch nur den Jerissee, der ja auch riesengroß ist schon. Also das gibt ja fantastische Bilder dann. Und dann hast du auch noch in Kombination die Laub- und Bodenfärbung dazu, also die im finnischen Ruska heißt. Also wir kennen uns ja eher als Indian Summer. Aber das ist auch eine herrliche Zeit, die noch nicht so ganz bekannt ist. Da sind noch wesentlich weniger Menschen unterwegs. Da kann es einem dann passieren, dass man wirklich komplett alleine ist. Das kann ich nur allen empfehlen, die jetzt mit Nordlichtbeobachtung nicht gleich auch eine Husky-, Rentier- und Motorschlittentour verbinden möchten.
Ja, absolut. Also vor 2 Jahren war ich am letzten Septemberwochenende. Das ist eigentlich dann schon nicht mehr Ruska-Zeit. Also war noch so restliche Herbstfärbung, aber war nicht mehr ganz so viel da. Eben auf dem Pallas. Und wir haben also die ganze Nacht draußen verbracht. Das war gigantisches Polarlicht bei noch relativ angenehmen Temperaturen, denn gerade der September ist ja in Skandinavien oft längst nicht so kalt, wie man denkt. Da kann es durchaus noch 20 Grad haben. Also wir waren vorher in Norwegen, sind da gewandert bei 25, 26 Grad. Es war strahlender Sonnenschein und brütend heiß, würde ich sagen, für nordische Verhältnisse. Das im September. Also das ist eine tolle Zeit, wenn man sagt, na, ganz so gut komme ich mit der Kälte nicht zurecht. Ich möchte aber Polarlichter sehen. Dann ist der September die perfekte Jahreszeit. Es muss ja nur dunkel sein und schon sind die Polarlichter da. Wie gesagt, also die Kälte, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, ist gar nicht so furchtbar wichtig. Und deswegen kann ich jedem, der zum ersten Mal darauf reist, eigentlich den September besonders empfehlen. Wegen der tollen Farben, wegen des stabilen Wetters, keine Kälte und keine Mücken mehr. Das ist ja auch ein Thema, was man immer wieder berührt. Also September ist eine meiner absoluten Lieblingsreisezeiten.
Ja, oder was auch jetzt dieses Jahr immer beliebter wird, weil Familien können ja oft nur im Oktober reisen, weil da sind ja die Herbstferien. Auch das funktioniert wunderbar. Ne? Also da, wenn du ein bisschen Glück hast, hast du vielleicht auch schon etwas Schnee dann mit dabei, aber Garantie gibt es da natürlich keine. Aber man kann mit den Huskies auch auf Rädern unterwegs sein. Also das ist ja auch eine gute Alternative zum Schlittenfahren. Von daher wäre das nächste Mal Ferien mit den Kindern plant. Warum nicht mal Herbstferien in den Norden und mal nicht südlich des Äquators oder zumindest an den Äquator reisen, wenn man es noch warm genug hat. Hast du irgendwo noch was vor Augen, also gerade mit Polarlichtern, aber wo du sagst, das war nicht mehr real, also das war so spektakulär, das war eine Erscheinung, die habe ich vorher noch nie so gesehen. Also obwohl du schon ein paar Jahre Nordlichter gesehen hast. Was war denn das Eindrucksvollste in Verbindung mit Nordlichtern jetzt? Du hattest ja schon mal sowas beschrieben mit der Sonne, aber so ein nächtliches Erlebnis.
Ja.
Weißt du da was?
Ja, da erinnere ich mich an einen ganz besonderen Abend. Das ist auch, ich weiß nicht mehr, 10 Jahre her oder so. Und damals war ich relativ lange oben in Lappland gewesen, hatte aber auch mehrere Fotogruppen dann begleitet und dann war die Saison eigentlich zu Ende. Es war auch klar, das war Ende März. Und irgendwann in der ersten Aprilhälfte, dann wird es auch so hell, dass man Polarlichter nicht mehr sehen kann. Wir hatten also eigentlich angenommen, so das war es jetzt dieses Jahr mit dem Polarlicht. Und das war es auch mit den Gästen und die Saison ist zu Ende und Jari und ich, wir saßen also gemütlich mal wieder abends beim Essen. Er ist ja wirklich ein hervorragender Koch und hatte lecker gekocht und dann kam auch noch ein französischer Guide zu Gast und der war dann der Meinung, Wein ist das beste Getränk und ich sagte, Whisky ist das beste Getränk und Jari meinte, ne Bier ist eigentlich besser. Wir haben das dann intensiv ausprobiert, was davon gut ist. Und dann irgendwann kam Jaris Frau und sagte, ihr wisst doch, draußen sind Polarlichter, oder? Und da sind wir rausgegangen und waren Gott sei Dank noch nicht so betrunken, dass wir sie nicht gesehen hätten. Die anderen zwei, Jari und der Franzose, sind wieder rein nach einer Weile. Ich habe die ganze Nacht draußen verbracht. Das war wirklich dann die eindrucksvollste Polarlichtnacht meines Lebens. Ich habe wirklich über 10.000 Fotos in der Nacht gemacht, immer wieder mit mehreren Kameras in jede Himmelsrichtung. Denn das war zum einmal das Besondere. Meistens ist es ja so, dass man die Polarlichter Richtung Norden sieht, am Nordhimmel. Und deswegen auch immer, wenn man irgendwo einzieht, guckt, ja, wo ist denn hier eigentlich Norden? Aha, da muss ich hingucken, für die Polarlichter zu sehen. Und hier war es aber genauso im Süden. Es war in jede Richtung, es waren alle Farben dabei. Und intensivstes Violett war dabei, Blau war richtig intensives Königsblau war dabei. Und das war also wirklich eine vollkommen irre Nacht, die ich auch gerne bei Vorträgen und dergleichen immer wieder zeige, weil das also nach wie vor läuft mir eigentlich kalt den Rücken runter. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich an diese Nacht denke. Und ich weiß noch, dass irgendwann dachte ich, oh, jetzt kommt schon wieder intensives Blau, vor allem da hinten im Osten. Wow, wo kommt das tolle blaue Polarlicht her? Bis ich merke, das wurde immer heller. Das war dann die Morgendämmerung. Aber vorher, so um Mitternacht rum, war es echtes blaues Polarlicht. Also es war eine irre Nacht. Ja, das war die stärkste Nacht, die ich bisher erlebt habe.
Ja, ich würde dir ja fast gerne mal gönnen, dass du so die Polarlichter genießen kannst, ohne dann irgendwo auf Einstellungen zu achten bei den Kameras oder so, einfach nur zu gucken. Hast du das überhaupt schon gemacht in deinem Leben? Also oder bist du dann immer so fokussiert auf deine Kameras, dass du dann gar nicht mehr alles so drumherum wahrnehmen kannst?
Also Gott sei Dank, seitdem ich digital fotografiere, kann ich mich eigentlich mehr auf die Lichter konzentrieren. Denn die Einstellungen kenne ich, ich stelle die Dinger ein, stelle die auf Dauerfeuer, also Intervallschaltung, dass die von selber Bilder machen. Also einfach Weitwinkelobjektiv. Deswegen habe ich auch immer mehrere Kameras, meistens eine nach Norden, eine nach Westen, eine nach Osten. Gut, in dieser speziellen Nacht musste dann noch eine nach Süden und eine genau senkrecht nach oben, hatte ich also 5 Kameras. Die stelle ich auf Dauerfeuer, dann machen die ihr Ding. Ich muss nur ab und zu so alle 5 Minuten mal gucken, ob sie noch laufen oder ob ein neuer Akku rein muss. Und dann tun die einfach, was sie tun müssen. Und ich gucke nach oben und genieße das Polarlicht. Und das Gute daran ist, bei diesem Dauerfeuer ein Bild nach dem anderen, das kann ich hinterher zu kleinen Videos, also so Timelapse-Videos zusammensetzen. Und dann sieht man eben auch, dass ein Polarlicht nicht nur eine tolle Form hat, sondern dass es auch lustig tanzt. Und das ist ja etwas, was man früher, als wir noch auf Film und Diamaterial fotografiert haben, da waren das eigentlich immer nur unscharfe, farbliche Flecken. Aber dass die Feinstrukturen haben und dass sie intensiv tanzen, das können wir eigentlich erst jetzt mit den digitalen Kameras einfangen und über solche Timelapse-Videos dann eben auch sichtbar machen für diejenigen, die noch nicht da oben im Norden waren.
Ja, das glaube ich, kann man das nächste Mal vielleicht mal behandeln, weil es soll ja Leute geben, die sagen, dass man Polarlichter sogar auch hören kann. Also da ranken sich ja verschiedenste Mythen um das ganze Thema. Da kann ich dir dann ja mal ein Lied auch vorspielen. Das war eine Kundin von uns, die wirklich selbst nicht hören konnte, aber sehr musikalisch ist und das dann intoniert hatte, weil sie für sich gesagt hat, man kann sie hören, wie auch immer sie das aufgenommen hat, aber sie hat das wunderbar in musikalische Form gebracht. Das müssen wir unbedingt das nächste Mal dann vielleicht für unsere Zuhörer dann bringen auch. Aber so vielleicht zum Abschluss für heute, welchen Rat würdest du denn jemanden geben, der das erste Mal jetzt nach Lappland reist? Auf was muss man sich vorbereiten oder muss man sich überhaupt groß vorbereiten? Was ist wirklich wichtig aus deiner Sicht?
Also wichtig ist, dass man nicht mit zu viel Erwartungen auf ganz bestimmte Dinge darauf geht. Denn eins ist sicher, Lappland bietet immer, bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit Erlebnisse, die man so nirgends anders auf der Welt haben kann, wenn man offen dort drauf geht, wenn man ohne eben diese Vorstellung, das ist jetzt ein Programm wie eine Animationsreise in die Mittelmeerregion oder in die Karibik, wo auf dem Programm steht 22 Uhr Polarlicht. So ist das halt nicht, sondern es gibt immer wieder grandiose Ereignisse, wenn man sich darauf einlässt, eben das besondere Licht, die besonderen Menschen, die Begegnungen. Das Wetter, das kann auch mal ein Schneesturm sein. Das muss nicht das Polarlicht sein, das kann auch der Schneesturm sein, der ein großes Erlebnis darstellt. Das ist das Entscheidende, offen zu sein für das, was die Natur einem bietet und nicht zu erwarten, dass das alles ganz planmäßig abläuft. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn man da offen rangeht, dann wird man auf jeden Fall überrascht werden, und zwar positiv überrascht werden von den vielen, vielen Möglichkeiten, die der Norden immer wieder bereithält. Und ich fahre ja, wie gesagt, über 40 Jahre darauf. Jede Reise bietet wieder was Neues. Auf jeder Reise lerne ich etwas, was ich vorher noch nie wusste. Ich erlebe etwas, was ich noch nie erlebt habe, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass man das erleben kann. Und das ist, also da reicht ein Leben nicht aus, da reichen wahrscheinlich mehrere Leben nicht aus, um das alles aufzunehmen, was Lappland einbietet, wenn man nur mit offenen Augen durch diese Gegend reist.
Das hast du ja immer wieder bewiesen, wenn du zurückgekommen bist. Also wir hatten wirklich sehr lange Telefonate danach. Also von daher kann ich das wirklich nur bestätigen. Also die Mischung aus Ruhe, Natur und diese einzigartigen Momente, die machen es halt wirklich besonders, auch für mich jedes Mal, wenn ich wieder hochreisen darf. Jetzt ist es ja so weit, aber jetzt erstmal in den Sommer, in den Mittsommer, das Polarlicht wird sich dann wieder Ende August zeigen. Dann werden die ersten Fotos dann wieder über die sozialen Medien sichtbar und dann schon langsam erwachen wieder alle aus dem Polarlichtschlaf sozusagen. Aber bis dahin können wir uns ja schon mal weiter vorbereiten auf die nächste Saison und werden die nächsten Monate dann immer wieder neue Folgen für euch bereithalten, um euch das Thema einfach immer weiter näher zu bringen und verschiedene Aspekte zu beleuchten, weil da gibt es noch irrsinnig viel dazu zu sagen, glaube ich.
Ja, also ich glaube auch, das wird uns lange Zeit beschäftigen. Polarlicht natürlich, aber eben auch die ganzen Dinge drumherum. Also das ist, mich ja jetzt schon eben gesagt habe, nicht nur das Polarlicht. Es gibt so viel zu erleben und so viel zu erzählen. Also, ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind demnächst, wenn der Polarlicht-Express wieder unterwegs ist. Vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast, heute eben mal ein bisschen mit mir über Polarlicht zu plaudern. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren und sich das angehört haben. Und ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir wieder mit dem Polarlicht-Express unterwegs sind nach Lappland. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest und ich wünsche Ihnen eine super Zeit, bis wir uns dann hier auf diesem Kanal wiederhören.
Tschüss, auf Wiederhören. Hey, hey.